Mütter, Väter, Arbeitende, vielleicht sind manche derzeit arbeitssuchend. Wir haben Menschen, denen fällt scheinbar alles zu. Und dann gibt's andere, die geben sich maximal Mühe und das, was sie erreichen, das Ergebnis, wo sie sich maximal angestrengt haben, dafür bekommen sie nicht mal Anerkennung. Wir haben unterschiedliche Hobbys. Die einen spielen vielleicht Fußball oder machen Allgemeinsport. Manche kochen gerne, manche malen vielleicht gerne, manche schauen vielleicht gerne Filme oder Serien, manche reisen gerne. Wir haben ganz unterschiedliche Hobbys. Vielleicht bist du in einem Verein, vielleicht bist du bei den Rangers und falls noch nicht, lade ich dich herzlich dazu ein. Vielleicht machst du auch noch ganz andere Sachen, vielleicht spielst du gerne ein Instrument, vielleicht sammelst du Münzen oder hast ein Do-It-Yourself-Projekt oder keine Ahnung was, oder du liest gerne, so wie ich zum Beispiel. Wir merken, wow, unser Leben ist total vielfältig. Unser Leben sieht so unterschiedlich aus und trotzdem kommen wir Sonntag für Sonntag her in Einheit, weil wir den gleichen Gott erlebt haben, weil wir an den gleichen Gott glauben. Es ist der Gott, warum wir leben und ist der Grund, wozu wir leben. Und der Gott der Bibel unterscheidet sich massiv von allen anderen Göttern in dieser Welt. Der Gott der Bibel ist ein Gott der Begegnung, ein Gott, so wie Marion gesagt hat, ein Gott, der ruft, der uns begegnen möchte, im Lobpreis, aber auch in seinem Wort. Ein Gott, der selbst auf diese Erde kam, um uns zu begegnen. Und von diesem Gott hören wir Sonntag für Sonntag in Predigten, aber ganz selten sprechen wir eigentlich über das Wort selber. Wir hören Predigten aus dem Wort, aber nie über das Wort. Und heute soll es nämlich um die Bibel gehen. Ihr seht das schon hier. Ich habe es einfach mal überschrieben mit Bibel. Und ich möchte euch einladen, genau diesen Ruf, den Marion auch gesagt hat, ausgesprochen hat. Gott ruft in sein Wort die Einladung in die Bibel. Ich könnte jetzt ganz einfach sagen, die Einladung, lies Bibel. Oder vielleicht für manche, lies mehr Bibel. Naja, dann haben wir mindestens mal zwei Herausforderungen. Die erste wäre, dann wäre die Predigt jetzt vorbei. Und die andere Herausforderung ist, was machen wir mit Analphabeten, die keine Bibel lesen könnten? Wir sehen also, okay, wir müssen irgendwie dem ganzen Thema mal ein bisschen auf den Grund gehen und vielleicht kommt sogar noch Sound. Naja, egal, das passt, ihr kriegt das hin. Die Einladung, Bibel zu lesen oder mehr Bibel zu lesen, hört jeder so unterschiedlich, wie wir selbst unterschiedlich sind. Und das ist wichtig zu wissen, damit wir jetzt diese Predigt auch richtig verstehen können. Vielleicht bist du jemand, der liest täglich Bibel. Und dann sagst du, ja stimmt, wow, mehr Bibel zu lesen. Eigentlich lese ich schon jeden Tag eine Stunde. Vielleicht gibt es da jemanden. Und dann sagst du, ja eigentlich könnte ich eine Stunde 15 lesen. Und dann haben wir auf der anderen Seite Menschen, die sagen, ja, oh wow, ich bin erst umgezogen. Ich habe, glaube ich, eine Bibel, aber ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob ich die verschenkt habe. Also irgendwie vielleicht befinden wir uns in dieser Spannbreite und das macht es mir ja nicht leichter. Aber das ist ja nun mal die Situation. So, ich möchte uns einladen, genau jetzt am Anfang, uns mal selbst zu orientieren. Und zwar, ich träge selber, genau, ihr dürft euch selber mal orientieren, wo ihr euch ungefähr befindet. Und das ist einfach mal nur ein Ist-Zustand, zu wissen, wo starten wir, damit wir in die Predigt hineingehen können und einfach mal schauen können, wie sich das entwickelt. Ich möchte die Predigt gerne so gestalten, wie ein Trichter. Okay, wir fangen ganz außen an und dann gehen wir immer mehr zum Zentrum, zum Kern und dann wird es hoffentlich richtig gut. Genau. Am Anfang, nur dass ihr es ungefähr wisst, am Anfang wird es sehr lehrreich, dann wird es lebensrelevant und dann wird es praktisch. So wollen wir einfach vorgehen heute Morgen, nur dass ihr darauf eingestellt seid. Ich hoffe, ihr nehmt viel mit. Ihr dürft gerne mitschreiben. Ich habe da überhaupt nichts dagegen. Ja? Also ihr dürft auch mit dem Handy mitschreiben. Habe ich auch keinen Stress mit. Fühlt euch da ganz frei. So, am Anfang stellt euch einmal vor. Wir hätten keine Bibel. Wir hätten nur mündliche Überlieferungen von Jesus. Wow, ganz anders. Wie wird es uns gehen? Jetzt stellt euch vor, wir würden uns in der Mitte der 50er Jahre nach Christus befinden, in Rom. Das ist die Zeit, wo Paulus den Römerbrief geschrieben hat. Wir würden den Römerbrief bekommen, würden von Paulus erfahren, ah, okay, er ist gerade irgendwie unterwegs, er will nach Spanien gehen, er erzählt uns so ein bisschen, was er verkündet. Okay, aber uns würde doch einiges fehlen. Uns würden die Evangelien fehlen. Maximal wären Markus wahrscheinlich irgendwie mündlich eventuell bekannt, aber wahrscheinlich noch nicht verschriftlicht. Die anderen Evangelien sind noch nicht geschrieben. Uns würde das Gleichnis vom verlorenen Sohn fehlen. Die Apostelgeschichte ist ja gerade erst im Werden. Da ist ja ganz viel von Paulus berichtet. Uns würden die Geistesgaben aus dem 1. Korintherbrief fehlen. Uns würde die Waffenrüstung aus dem Epheserbrief fehlen. Uns würde die Freude des Philipperbriefs fehlen. Uns würde die Gegenüberstellung vom Alten Testament und Neuen Testament im Hebräerbrief finden. Und die Offenbarung, da hat noch keiner dran gedacht, Mitte 50er Jahre, ganz andere Situation. Lass uns einen Zeitsprung machen. 13. Jahrhundert. Die Bibel ist da, aber die Gottesdienste sind auf Latein und keiner versteht das. Oh wow, andere Herausforderung. Okay, was sollen wir tun? Lass uns noch einen Gedanken weitergehen. Wir befinden uns in einem Land, in dem wir nicht lesen können. Oder stell dich vor, wir sind in einem Land, in dem es verboten ist, Bibel zu lesen oder sogar eine zu besitzen. Dieses Gedankenexperiment macht ziemlich deutlich, dass wir in Deutschland in einer sehr, sehr privilegierten Gegend leben, in einem sehr privilegierten Zugang und Zustand haben, in dem wir Bibel haben dürfen und in der Bibel Gott begegnen dürfen. Und die Bibel ist ja ein interessantes Buch. Es ist ein so altes Buch und trotzdem beantwortet es relevante Fragen in der heutigen Zeit. Die Bibel ist seit 2000 Jahren, wenn man jetzt mal nur das Neue Testament anguckt, die ganze Zeit angegriffen worden, aber Gott hat es bewahrt. Und Gott bewahrt es, dass dieses Buch sich ausbreitet, dass seine Botschaft Menschen erreicht. Die Liebe Gottes darf jeden Menschen erreichen. Und keiner kann es aufhalten, dass die Bibel sich verbreitet und somit Gottes Botschaft. Und jetzt wollen wir mal folgendermaßen vorgehen. Ich habe hier mal so meine erste Bibel, ne? Meine erste Hoffnung für alle Bibel, schon ein bisschen zerfranst. Ja? Die Bibel können wir beschreiben wie ein Auto, okay? Wenn man ein Auto ansieht, dann hat es eine Karosserie, da sind Reifen dran, da ist Glas, da ist Metall und dann kann man reingehen, dann ist irgendwo Elektronik, dann kommt irgendwann heutzutage auch in modernen Autos die Software rein. Also man kann immer tiefer gehen und genau das Gleiche machen wir jetzt mit der Bibel, okay? Wir beschreiben mal einfach nur die Bibel. Was ist das eigentlich? So, als erstes, die Bibel ist ja nicht ein Buch, sondern mehrere Bücher sind das, ne? Bibel ist die Mehrzahl im Griechischen, einfach mehrere Bücher. Wie viele Bücher haben wir denn in der Bibel? Und die Studenten, die TSE-Studenten sollen jetzt mal nicht spoilern. Ja, haut mal raus. 66, Hammer, Applaus. Richtig gut. Und wie sind sie aufgeteilt? Wahnsinn. Willst du predigen? Nee, Spaß. Genau, also AT 39, NT 27 Bücher. Jetzt kommt die Quizfrage. Wie viele Kapitel hat die Bibel? Wie viele Kapitel hat die Bibel? Oh, jetzt, das kriegen wir noch irgendwie hin, aber jetzt, ich verrate es euch. Wir haben 1189 Kapitel und ein bisschen mehr als 31.000 Verse. Das ist nicht wichtig, nur dass man es einfach mal gehört hat. In welcher Zeitspanne wurde denn die Bibel geschrieben? Die Bibel ist ja nicht an einem Tag entstanden. Was denkt ihr so? In welchem Zeitrahmen befinden wir uns? Haut mal was raus. 3000 Jahre, okay. Was sagen die anderen? Okay, ich verrate es euch. Also man kann es ungefähr datieren von 1500 vor Christus bis ungefähr 96 nach Christus, das ist dann die Offenbarung des Johannes. Genau. Dann ist die Frage, wer hat die Bibel geschrieben? Weil die Bibel ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das sind ja echte Menschen, die das geschrieben haben. Und sie erzählen die gleiche Geschichte. Es ist der Gott der Begegnung. Und deshalb handelt die Bibel von dem gleichen Gott. Und unterschiedliche Menschen, so wie wir unterschiedlich hier sind, sind es unterschiedliche Menschen. Wir haben da drin David und Salomo als Könige. Wir haben Jeremia und Hesekiel, sie waren Priester. Lukas als Arzt. Petrus, Johannes, die waren Fischer. Paulus war Theologe. Daniel war Staatsmann, so beamtermäßig, ne? Und Matthäus war Zöllner. Also wir haben ganz unterschiedliche Menschen. Da ist ganz viel Vielfalt in der Bibel. Und dann ist ja die Frage, wenn die Bibel von so unterschiedlichen Menschen geschrieben wurde, naja, jetzt stelle ich mal eine kritische Frage. Ist die Bibel glaubwürdig? Können wir der Bibel vertrauen? Wollen wir das mal anschauen? Ja, machen wir. Okay, also die Bibel ist ein historisches Dokument. Wenn wir historische Dokumente haben, brauchen wir, um die zu untersuchen, Quellen. Und je älter die sind, desto besser ist es. Und desto mehr wir haben, desto besser ist es auch. Und die Frage ist, wann wurden die geschrieben? Also wenn das erst 500 Jahre später geschrieben worden ist, nicht so glaubhaft, wie wenn das irgendwie zwei Tage später geschrieben worden ist. Okay, lasst uns doch mal anschauen, wie das aussieht. Ich habe euch mal was mitgebracht. Und zwar darauf basiert ein Großteil unseres antiken historischen Wissen. Okay, also wenn wir uns angucken von Tacitus, das ist so ein Geschichtsschreiber von damals, der lebte ungefähr zur Zeit von Paulus, aber die Dokumente, die wir haben, und es sind nur 3 Stück, sind erst im 9. Jahrhundert gefunden worden, beziehungsweise das sind die ältesten Dokumente, die wir haben. Dann haben wir von Herodot, der lebte im 5. Jahrhundert vor Christus, aber die Dokumente, die wir haben, diese 75, stammen aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Da ist eine sehr lange Zeit vergangen. Dann haben wir den Caesars Gallischen Krieg, da haben wir ungefähr 10 Dokumente davon. Und die sind 1000 Jahre später geschrieben worden, jedenfalls das älteste Dokument, was wir haben, als das Ereignis damals war. Und von Sueton, der hat auch kurz nach Paulus gelebt, haben wir ungefähr 200 Handschriften, aber die ältesten stammen aus dem 9. Jahrhundert. Wie sieht es in der Bibel aus? Was denkt ihr, wie viele Handschriften haben wir von der Bibel? Und wir gucken jetzt nur mal das Neue Testament an. Haut mal eine Zahl raus. Ha? 400 wird hier genannt, bisschen mehr. Okay, wir haben 5700 Abschriften des griechischen Neuen Testament. Dazu kommen 10.000 lateinische Handschriften und dazu kommen noch 86.000 Zitate von frühen Theologen, die die Bibel zitiert haben, die sich darauf bezogen haben. Dazu kommen noch außerbiblische Quellen, Historiker, die damals über die Situation der Menschen geschrieben haben. Wir haben zum Beispiel Tacitus oder Josephus, das waren Historiker, vermutlich keine Christen, und die bestätigen, was die Bibel berichtet. Und zwar außerbiblisch, das steht nicht in unserer Bibel, aber du kannst in antiken Literaturen das nachlesen. Dann haben wir eine sehr interessante Stelle in 1. Korinther 15. Da sagt Paulus, dass der Auferstandene, Jesus Christus, 500 Menschen gleichzeitig begegnet ist. Und das Witzige ist, wir lesen die Stelle auch nachher noch, er sagt, wenn ihr es mir, also sinngemäß sagt er das, wir lesen es nachher, wenn ihr mir das nicht glaubt, dann geht doch hin und fragt die. Und das Interessante ist, das, was Paulus hier macht, ist eigentlich literarischer Selbstmord. Weil wenn das nicht stimmt, was er sagt, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Skeptiker in der Gemeinde gab, die sind hingegangen, haben das nachgeprüft. Ihr könnt auch apropos meine Quellen nachprüfen, könnt ihr sehr gerne machen. Dann hat sich bestätigt, dass Jesus tatsächlich 500 Menschen begegnet ist. Das ist interessant. Lukas schreibt am Anfang seines Evangeliums, dass er Augenzeugen befragt hat. Ihr könnt gerne mal Lukas 1 heute Mittag nachlesen. Lukas hat Augenzeugen befragt und hat alles der Reihe nach aufgeschrieben. Er ist sehr historisch vorgegangen und wollte wirklich herausfinden, was damals geschehen ist, weil Lukas ist kein Augenzeuge. Dann haben wir, die ganze antike Pädagogik basierte eigentlich auf dem Auswendiglernen, okay? Es ist so, dass viele Juden damals, beziehungsweise auch Rabbiner, die konnten die 5 Bücher Mose auswendig. Ich weiß nicht, wie viele Bücher du auswendig kennst oder wie viele Bibelverse, ich kann nicht ganz so viele. Und es gibt Rabbinen, die können sogar das ganze Alte Testament auswendig. Also wir müssen schon sagen, die wissen, was sie tun. Und wenn die was prüfen und überliefern, dann ist das sehr gut. Und interessant ist, es gab jetzt vor einigen Jahren ein Fund am Toten Meer, die sogenannte Qumran-Funde. Da wurde eine Jesaja-Rolle gefunden. Okay, die ist 7 Meter lang ungefähr. Ich habe euch das mal nachgebastelt. Das sieht dann ungefähr so aus. Die ist ein bisschen größer. Also das sind tatsächlich 7 Meter Papier, ein bisschen mehr, 7,20 Meter oder sowas. Und da ist tatsächlich der hebräische Text drauf. Und ich zeige euch mal, was passiert. Also das hat man gefunden in so einer Rolle, in Qumran, diese Rolle. So lang ist ungefähr Jesaja auf Hebräisch. Das sind 7 Meter. Und der Punkt ist der, wenn du das hier abschreiben willst, ist es sehr wahrscheinlich, dass dir Fehler passieren. Aber die damaligen Autoren und die Kopisten hatten so eine Worttreue, die haben sich so darauf fokussiert, dass keine Fehler passieren. Die Unterschiede, die man findet, sind mit der deutschen Rechtschreibreform zu vergleichen, dass man das mit SS schreibt oder mit 3LSS oder Foto mit F oder mit PH. Solche Dinge passieren oder dass man Buchstabe verloren gegangen ist. Der Punkt ist der, wir hatten eine Rolle von Jesaja und man hat dann gedacht, als man die gefunden hat, jetzt haben wir den Beweis, weil die ist 1000 Jahre älter, dass die Bibel verfälscht worden ist. Aber es hat sich herausgestellt, und es haben Wissenschaftler bestätigt, keine Theologen oder sowas, Wissenschaftler bestätigen, dass das Alte Testament tatsächlich glaubwürdig ist, anhand von diesem Fund. Und ein Autor schreibt, Alan Millard, dass die Überlieferung seit der Zeit Jesu praktisch mit unseren modernen Bibeln übereinstimmt und praktisch unverändert ist. Das Fazit ist also, ja, die Bibel ist glaubwürdig. Lass uns weiterschauen. Wenn ich die Bibel in einer Minute beschreiben müsste, weil was ist denn der Inhalt von der Bibel, würde ich es folgendermaßen tun. Es ist Gottes Geschichte mit der Menschheit. Gott schafft sich ein Volk, Gott befreit sein Volk, Gott kämpft um sein Volk, Gott spricht zu seinem Volk, Gott wird Mensch und begegnet seinem Volk. Ne? Gottes Reich breitet sich aus und Gottes neue Welt. Um was geht es in der Bibel? Es ist Gottes Geschichte mit der Menschheit. Es ist Gott, wie er sich offenbart, ein Gott, der sich uns offenbart, der Beziehung mit uns haben will. Und allein an dieser kleinen Darstellung merken wir, wie in der Bibel sich ein roter Faden durchzieht. Okay? Und ich zeige euch mal was. Das sind die AT-Zitate und Anspielungen im Neuen Testament. Wir sehen also, dass das Alte Testament extrem mit dem Neuen Testament zusammenhängt. Und ich zoome mal kurz ein bisschen rein. Das Buch Genesis, also das erste Buch Mose, zieht sich fast durch das ganze Neue Testament durch. Es ist also gut, und ich will dich ermutigen, lies auch mal das Alte Testament, denn die Apostel haben es auch gemacht. Luther sagt dazu nämlich, zum Ersten ist zu wissen, dass alles, was die Apostel gelehrt und geschrieben haben, das haben sie aus dem Alten Testament gezogen. Das ist ja erst entstanden, das Neue Testament. Ja, das Alte Testament ist tatsächlich auch Quelle von Offenbarung und dürfen wir auch lesen. Lasst uns tiefer schauen. Jetzt ist ja die Frage, ist die Bibel eigentlich so ein Buch wie jedes andere oder unterscheidet sich die Bibel irgendwie von anderen Büchern? Die meisten würden wahrscheinlich sagen, ja, die Bibel ist doch ein ganz anderes Buch. Es ist eine andere Qualität. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Waage dabei. Ich lege es mal drauf. Oh, Bibel ist schon richtig schwer. Okay, also die Bibel hat Gewicht. Was ist schwerer, die Bibel oder ein theologisches Fachbuch? Was denkt ihr? Ja, haben wir raus. Echt? Ja, das ist doch die Bibel. Komm, wir gucken mal. Ah, ja, du hast recht. Okay, tatsächlich, das theologische Fachbuch ist tatsächlich schwerer. Okay, zweite Frage. Welches Buch hat mehr Gewicht für dein Leben? Die Bibel. Sie hat mehr Gewicht für unser Leben. Warum ist das so? Wenn wir uns 2. Timotheus 3,16 anschauen, lesen wir dort, dass die ganze Schrift von Gott gehaucht ist. Was bedeutet das eigentlich, wenn Paulus das schreibt? Es bedeutet, dass die Bibel kein von Menschen erdachtes Buch ist, sondern es ist Gott, der sich in seinem Wesen und seinem Plan den Menschen offenbart hat. Und Gott ließ die Menschen aber in ihrem historischen und kulturellen Kontext. Er ließ sie mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem Verstand und mit ihrem Stil. Aber die Offenbarung der ganzen Bibel ist vom Heiligen Geist mitgestaltet. Und so begegnet uns in der Bibel etwas Ganzheitliches. Etwas komplett Ganzheitliches. Und die Untrennbarkeit von Gottes Wort in Menschenwort, was dem Wesen und Plan und Willen Gottes entspricht, ist letztendlich der Grund, warum wir sagen, es ist Gottes Wort. Es ist Gottes Wort in Menschenwort. Und deswegen ist die Bibel absolut vertrauenswürdig. Sie ist die Grundlage für unser Glauben, Leben und Lehre. Man könnte auch sagen, die Bibel ist voll Heiligen Geistes, sie ist lebendig. So wie Gott damals Adam angehaucht hat und er ist zu Leben gekommen, so hat Gott die Schrift gehaucht und sie ist voll Heiligen Geist. Und deshalb können wir sagen, das Wort ist lebendig, weil Gott sie sozusagen voll Geist gemacht hat. Und deshalb ist sie gewichtig für unser Leben. Die Bibel hat Gewicht. Wie können wir jetzt dieses Buch, was voll Geistes ist, verstehen? Es ist ja so ein Buch anderer Art. Wie können wir das? Als erstes ist zu nennen, die Bibel ist ja nicht an uns geschrieben. Da sind ja nicht die Briefe an die FCG Darmstadt drin, sondern Brief zum Beispiel an die Römer. Also die Bibel ist nicht an uns geschrieben, aber sie ist für uns geschrieben. Und spätestens daran, dass wir deutsche Übersetzungen lesen, fällt eigentlich auch auf, dass die Bibel nicht direkt an uns geschrieben ist. Aber eins ist wichtig, in der Bibel ist alles wichtig, aber nicht gleichgewichtig. Und wir sind nicht die Erstleser, sondern die Zweitleser. Und wie können wir das jetzt tatsächlich verstehen? Lasst uns jetzt mal in die Bibel reinschauen, wie uns das Wort aufgeschlossen wird. Lukas schreibt darüber, was Jesus nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung, nachdem der neue Bund in Kraft getreten war, gesagt hat. Und zwar lesen wir Folgendes in Lukas 24. Dann sagte er, gemeint ist Jesus, zu ihnen, nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte, alles, was im Gesetz des Moses, bei den Propheten und in dem Psalm, damit ist gemeint das ganze Alte Testament, die Weisheitsliteratur ist Psalm hier stellvertretend, über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie verstehen konnten. Und er sagte zu ihnen, so steht es doch in der Schrift, der Messias muss leiden und sterben und 3 Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden, ihr seid Zeugen für das alles. Ja, das glauben wir. Und Paulus schreibt das Gleiche. Er schreibt es in 2. Korinther 3, Vers 14 bis 16. Aber sie, gemeint ist hier Israel, waren verhärtet und wie mit Blindheit geschlagen. Bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Beseitigt wird sie nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. Jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Moses vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihrem Herzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich zum Herrn zuwendet, wird diese Decke entfernt. Und ich habe das mal dabei, also ein Handtuch. Stellt euch mal vor, ihr würdet so Bibel lesen. Das bringt überhaupt nichts. Das ist total sinnfrei. Hey, wir brauchen Jesus Christus. Jesus Christus ist der, er öffnet uns das Verständnis. Er nimmt uns die Decke weg. Und dann haben wir den Zugang zur Schrift und wir checken, was da drin geschrieben ist. Jesus ist der Schlüssel zur Schrift. Und der Heilige Geist in uns ist wie ein Fingerabdruck am Smartphone. Du kannst ein Smartphone besitzen, aber wenn du es nicht entsperren kannst, bringt es überhaupt nichts. Du musst das entsperren können und dann kannst du das verstehen. Und so ist das vergleichbar. Naja, aber dann stellt sich ja eine Frage. Und was sollen wir verstehen? Es ist das Evangelium. Gottes Rettungstat oder anders ausgedrückt, Gottes Rettungsangebot für jeden Menschen. Evangelium bedeutet gute Nachricht. Und sie ist deswegen gut, weil für uns etwas getan wurde. Und was ist die gute Nachricht? Wir wurden gerettet. Und zwar am Ende der Zeit wird es ein Gericht geben über alle Menschen. Und Jesus hat für unsere Schuld den Preis bezahlt. Er ist hingegangen, hing am Kreuz, wo eigentlich wir hätten hingen sollen. Und er hat es auf sich genommen. Und deshalb sind wir frei. Jeder, der an Christus glaubt, ist frei und wird nicht verurteilt. Paulus schreibt in 1. Korinther 15 dazu Folgendes. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und dadurch werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch von keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Halleluja. Rettung und Erlösung, wie die Bibel sie lehrt, können wir uns nicht erarbeiten. Es ist nicht so, dass wir sagen, Jesus, und dann musst du noch irgendwas tun, sondern allein Christus, so wie Luther gesagt hat, sola Christus, allein Christus. Und Paulus hat schon damals immer wieder damit gekämpft, dass Menschen dachten, nein, irgendwie ein bisschen was muss man doch tun. Und auch für uns, wir denken das auch manchmal, kann das echt ausreichen, Jesus, allein, irgendwas muss ich doch tun. Und Paulus schreibt den Ephesern Folgendes. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Es ist allein Jesus Christus. Das, was er getan hat, reicht komplett aus. Ihm zu vertrauen, bringt Rettung. Luther formulierte es folgendermaßen. Das Gesetz entdeckt die Krankheit, das Evangelium reicht die Arznei. Das Gesetz ist das, was wir tun sollen, Evangelium aber, was Gott geben will. Gott will dich retten, Gott will dir ein Angebot schaffen in Jesus Christus. sind wir erlöst. Und dieses Evangelium, wenn wir es annehmen für unser Leben, hat ja eine Auswirkung. Das kann ja nicht ohne Auswirkungen bleiben. Dieses Evangelium, wenn wir es in unserem Leben, wenn wir es annehmen und wenn wir wissen, dass Jesus allein der Grund ist, warum wir erlöst sind, dann brauchen wir uns nicht schlecht fühlen, nicht entmutigen lassen, wenn wir mal etwas nicht schaffen. Ja, wir schaffen nicht immer alles. Ja, wir scheitern im Leben. Aber Jesus hat es getan. Er ist nicht gescheitert. Und ihm vertrauen wir. Wenn wir fallen, richtet er uns wieder auf. Und es kommt nicht darauf an, wie oft wir fallen. Wir werden fallen. In unseren Partnerschaften dürfen wir Treue leben. Dürfen wir Opfer bringen, weil Christus uns zuerst geliebt hat. Wir dürfen treu sein und lieben, so wie er uns geliebt hat. Wir dürfen einfühlsamer sein mit allen Menschen, weil wir wissen, dass jeder Mensch gesündigt hat. Jeder Mensch. Es gibt keinen, der nie nicht gesündigt hat. Jeder Mensch sündigt. Wir dürfen in Großherzigkeit, in Liebe, in Demut, in Hoffnung leben. Und es verändert unser Umfeld, weil wir als Licht für Christus, wir sind Gesandte an Christi Stadt und dürfen in dieser Welt herumlaufen als Lichter und dürfen Hoffnung verkündigen, dürfen Liebe verkündigen, dürfen Liebe leben. Gesetzlichkeit raubt Lebensfreude. Aber Evangelium gibt Hoffnung, gibt Kraft. Es gibt Zuversicht für deine Woche, für dein Leben, für deine Ehe, für deine Jobsituation. Evangelium gibt dir Kraft für dein Leben. Und du darfst Schuldgefühle ablegen, wenn du scheiterst, wenn du Fehler machst. Weil Jesus Christus, wenn er dich vergibt, wer bist du, dass du dich selbst vergibst? Wenn Gott sagt, dir ist vergeben, dann brauchst du dich nicht zu verurteilen. Evangelium, dir ist vergeben. Wer Christus als Retter angenommen hat, dem spricht die Bibel zu. Wir wurden aus Gnade für gerecht erklärt und von unserer Schuld befreit. Uns erwartet keine Verurteilung mehr. Wir sind in Christus. Wir sind neue Menschen. Wir sind gerechtfertigt vor und in Gott. Wir sind als Kinder Gottes angenommen. Wir dürfen uns Gott nahen und Gott ist uns nahe. Wir können ohne Furcht und voller Zuversicht zu Gott kommen. Wir gehören zum Leib Christi und wir werden ewige Herrlichkeit mit ihm genießen dürfen. Woher ich das weiß? Das steht in der Bibel. Das steht auch in deiner Bibel. Vielleicht kennst du das Gefühl der Scham. Man schämt sich manchmal dafür, weil man einen hohen Anspruch hat. Man würde gerne mehr Bibel lesen. Und dann schafft man es nicht. Man vergleicht sich manchmal damit. Und das Schwierige am Vergleichen ist meistens, dass wir uns nie statisch vergleichen, sondern dynamisch. Und immer mit dem, dem, dem und dem. Und dann scheitere ich immer und dann fällt es in ein Loch und bist depressiv. Ja. Vielleicht ist das der Grund, dass wir an unseren eigenen Ansprüchen manchmal beim Bibellesen scheitern, warum wir so wenig eigentlich darüber reden. Wie geht's dir mit deiner stillen Zeit? Wie geht's dir mit deiner Beziehung zu Gott? Wie geht's dir mit dem Wort? Hast du Fragen? Verstehst du alles, was da drin ist? Ich möchte zusprechen, weder ich, noch Pastoren, noch Gott, noch dein Hauskreisleiter oder sonst noch irgendjemand reißen dir deinen Kopf ab, wenn du keine Bibel mal gelesen hast. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir dürfen Bibel lesen. Es ist kein Muss. Im Christentum geht es nicht um Leistung, weil Jesus Christus alles getan hat. Aber als Nachfolger Christus dürfen wir ihm ähnliche werden. Und das ist übermittelt, wie wir das tun können, wie wir das leben können in seiner Schrift. Weil wir erlöst sind, dürfen wir dienen. Weil wir erlöst sind, dürfen wir nachfolgen. Weil wir erlöst sind, sind wir Kinder und leben als diese Kinder Gottes. Gott hat uns die Bibel überliefert, weil er durch diese Überlieferung, durch diese Offenbarung zu uns sprechen möchte. Jeden Tag möchte er zu uns sprechen und er möchte uns zeigen, wie Menschsein und Leben gedacht ist. Wie es funktionieren kann. Und Hunger nach mehr, nach Gott und Hunger nach mehr von der Bibel entsteht eigentlich nur aus Begegnung heraus. Und ich möchte es mal folgenderweise vergleichen. Es ist wie ein Restaurantbesuch. Wenn du dann ins Restaurant kommst und du riechst den Duft, dann kriegst du auf einmal Hunger. Vielleicht hattest du vor der Tür noch keinen Hunger, aber dann kriegst du Hunger, okay? Und so ist das mit dem Restaurantbesuch. Gott gibt uns in Jesus Christus einen Gutschein, auf dem ist alles bezahlt und dann darfst du in dieses Restaurant kommen. Und der Heilige Geist ist wie der, der in uns, es ist die Begegnung mit dem Heiligen Geist, dieser Duft, und dann entsteht ein Hunger. Und du sagst, ja, ich will mehr nach Gott. Ja, ich will mehr von diesem Wort haben. Und es ist, manchmal denken wir, ja, ich warte jetzt, bis ich Hunger habe und dann kommt er nicht und dann habe ich den Eindruck, ja, ich soll nicht Bibel lesen. Nee, irgendwie so funktioniert das nicht. Das kann ich ja sagen, das funktioniert wirklich nicht. Also aus der Begegnung heraus mit Gott, mit der Erfahrung heraus, ihm zu begegnen, sein Wort sich zu öffnen in dieser Begegnung, entsteht neuer Hunger, tiefere Sehnsucht und dem will Gott selber auch begegnen. Und wenn ich eine Sache tatsächlich in meinem Leben verändern könnte, dann würde ich tatsächlich mehr Bibel lesen. Und es soll keinen Druck auslösen, sondern ich für mich habe das gemerkt, ich würde gern mehr Bibel gelesen haben. Und es heißt nicht, dass ich jeden Tag immer Bibel lese, aber ich merke, Bibellesen gibt Hoffnung, gibt Kraft, führt mich zum Leben, gibt mir Richtlinien für mein Leben und es gibt Antworten auf Lebensfragen, es gibt Trost und ich weiß, wie ich weitergehen kann. Und es zeigt mir, wie Menschsein eigentlich gedacht ist. Lasst uns praktisch werden. Ich habe ja versprochen, es wird auch praktisch. Ne? Also, ich empfehle, die Bibel so zu lesen, wie sie tatsächlich gedacht ist. Briefe sind so gedacht gewesen, dass man sie von vorne bis hinten liest. Also diese manchmal hochgeistliche Arten, dass man sagt, okay, ich schlage das Wort auf und dann das, was da steht, spricht mich an, kann funktionieren, aber ich würde tatsächlich empfehlen, hinzugehen, zu sagen, lies die Bibel so, wie sie gedacht ist. Der Brief wurde von Anfang bis Ende gelesen und meistens wurde es an einem Stück gelesen. Was nicht heißt, dass man es tun muss, aber bei kurzen Briefen ist es sehr sinnvoll, den Überblick zu bekommen. Und wenn es größere Bücher sind oder Evangelien oder Briefe, dann nimm Sinneinheiten, guck mal im Inhaltsverzeichnis, wenn deine Bibel sowas hat, und dann lest es in Sinneinheiten, damit du einen Überblick bekommst. Und ganz praktisch, bevor ich an Bücher gehe, schaue ich mir oft die Videos von Bibelprojekt an. Ich schaue mir an, okay, ich will das Markus-Evangelium lesen, ich schaue mir das Video vom Markus-Evangelium an und dann habe ich einen Überblick über dieses Buch und dann fallen mir viel mehr Dinge beim Lesen auf und ich weiß, wozu dieses Buch eigentlich geschrieben worden ist. Ein weiterer Punkt, den ich empfehle, weil das ein geistliches Buch ist, mache ich das ganz praktisch so. Wenn ich morgens Bibel lese, ich habe so einen Bürostuhl, da setze ich mich drauf, ich habe meine Bibel vor mir und dann bete ich und ich lade Gott ein und sage, Heiliger Geist, ich lade dich ein und ich möchte dich bitten, dass du durch die Bibel zu mir sprichst. Zeige mir, was der Vater mir zeigen will und ich will dich mehr kennenlernen, mehr lieben lernen. Und dann schlage ich das Wort auf und dann lese ich drin. So gehe ich ganz praktisch daran. Wenn ich Zeit habe, lese ich einen ganzen Brief. Das hilft mir. Das heißt nicht, dass ich das jeden Tag mache, aber ich mache es häufiger, damit ich einen Überblick habe. Dann frage ich mich, was steht eigentlich da? Nicht, was denke ich, was erstmal was reinlesen, ah, das könnte das bedeuten oder sowas, sondern ich sammle Fakten und versuche, die herauszulesen, herauszuholen, was steht eigentlich wirklich da und was hat zum Beispiel Paulus damit gemeint. Dann versuche ich, Bibelübersetzungen zu vergleichen, wenn ich mal eine Textstelle besser studieren will. Da gehe ich nicht nur auf eine Bibelübersetzung, sondern ich sage, okay, jetzt habe ich mal den Bibeltext gelesen und morgen habe ich wieder Zeit, dann will ich den Vers besser studieren. Dann nehme ich mir Bibelübersetzungen und dann vergleiche ich das mal. Was schreiben andere Leute? Wie verstehen die dieses Wort? Dann, du kannst dir Fragen notieren und mit denen geh in deinen Hauskreis, geh auf deine Pastoren, Ältesten zu oder auf uns TSE-Studenten oder wie auch immer und frag mal nach, wie versteht ihr das? Das kann man ganz praktisch machen und es ist auch nicht schlimm, wenn man Fragen hat. Das ist sogar gut, weil die Wahrheit hält Fragen aus. Dann, Gottes Wort ist tief. Also ich habe noch nichts gefunden, wo ich sage, ich könnte nicht nochmal drüber nachdenken. Die Bibel ist so einfach, ich kann sie in einer Minute erklären und jeder Fünfjährige versteht die Grundlinie und die Grundbotschaft der Bibel. Und dennoch ist dieses Wort Gottes, die Bibel, so tief, dass wir seit 2000 Jahren nicht alle Fragen geklärt haben. Es gibt offene Fragen, es gibt Punkte, die weiß man einfach manchmal nicht. Aber das Interessante ist, dass manchmal die Archäologie, die finden dann Steine und dann wissen wir auf einmal, ah okay, das hat gepasst. Okay, das hat es bestätigt. Und das ist cool. Die Bibel wird immer wieder bestätigt durch außerbiblische Quellen. Dann vergleiche ich Bibellesen wie eine Kommunikation. Wenn ich jetzt hier die Marion ansprechen würde oder sie würde mich ansprechen, also wenn das Wort Gottes mich anspricht zum Beispiel, dann habe ich das so gelernt, dann antworte ich. Also wenn die Bibel mich anspricht, wenn ich merke, Gott spricht zu mir, dann schlage ich nicht zu und sage, oh ja, es stimmt, ja, das ist gut, und dann gehe ich irgendwie weg. Sondern wenn das Wort Gottes mich anspricht, dann glaube ich zutiefst, dass Gott selber mich anspricht und dann gebe ich eine Antwort, dann danke ich ihm, dann lobe ich ihn, dann frage ich ihn, wie ist das gemeint? Was heißt das konkret für mein Leben? Was heißt das heute? Was heißt das morgen? Was heißt das für meine Ehe, für Freundschaften, für meine Schule, für meine Gedankenwelt? Was soll ich mitnehmen? Und im Bibellesen geht es nie darum, dass wir Bibelwissen maximieren. Das ist nur der positive Nebeneffekt, wenn du Bibel liest. Also es geht nicht darum, Bibelwissen zu maximieren, sondern um Begegnung mit dem lebendigen, auferstandenen Gott, an den wir glauben und mit dem wir unterwegs sein wollen. Und letztendlich ist die Bibel dann die Grundlage für unsere Jüngerschaft. Wir lesen Bibel nicht einfach nur, damit wir Bibelwissen haben, sondern wer Jünger ist, Jünger kommt eigentlich aus dem Griechischen und heißt Schüler. Man kann das vergleichen mit einer Ausbildung. Ich gehe bei Jesus in die Ausbildung. Bedeutet, Jesus ist mein Lehrer, er zeigt mir was, er sagt mir, okay, vergib anderen. Okay, wow, das fällt mir gerade echt schwer. Heiliger Geist, gib mir Kraft. Und dann gehe ich in diesen Prozess und dann versuche ich, das zu lernen, zu vergeben, wie Christus mir selber vergeben hat. Weil mir vergeben ist, kann ich vergeben. Wie kannst du anfangen? Ich hoffe, ich konnte dich schon ein bisschen dafür gewinnen, heute Mittag oder die nächsten Tage Bibel zu lesen. Wie kannst du anfangen? Vielleicht willst du neu starten oder überhaupt mal anfangen. Ich möchte dich ermutigen, lesen Evangelium, was verständlich ist für unsere Kultur. Das Lukas- und das Markus-Evangelium ist sehr, sehr verständlich für unsere Kultur, weil das sehr griechisch und römisch gedacht ist. Das Matthäus-Evangelium kann man auch verstehen, ist aber erstmal an jüdische oder an eine jüdische Zielgruppe gerichtet. Dann empfehle ich dir auch die Parallelstellen im Alten Testament zu lesen, weil es dann einfach deutlich verständlicher wird. Nimm eine Übersetzung, die du checkst. Ey, Elberfelder zu lesen macht dich nicht heiliger und bringt dir keine... Nein, wirklich, das... Du kriegst keine Punkte von Gott im Himmel, wenn du Elberfelder liest. Es ist gut, wenn wir Bibelverse studieren, wörtlich zu bleiben, definitiv. Und dann nimm am besten Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlüssel oder sonst irgendwas. Aber zum, hey, wenn du Gott begegnen willst, lese Hoffnung für alle, neues Leben, neue Genfer Übersetzung. Wir haben sogar Bücher, Bibeln gekauft, neue evangelistische Übersetzung. Wenn du noch keine Bibel hast und willst jetzt echt durchstarten, dann komm nachher auf mich zu, wir haben Bibeln extra gekauft. Wenn du Motivation für deinen Alltag brauchst und du sagst, hey, ich will jetzt den Glauben leben, dann lese die Apostelgeschichte. Wenn du sagst, hey, das mit den Grundlagen des Glaubens, Christus war mir zu kurz, ich will das besser verstehen, dann möchte ich dich einladen, lese mal den Römerbrief. Wenn du sagst, ah, das mit dem Alten Testament, Neues Testament, die Verbindung, das ist ja so krass, das habe ich gar nicht gecheckt, dann lese mal den Hebräerbrief, da stellt der Autor AT und NT gegenüber und du merkst, ah, okay, das sind die Unterschiede und dann verstehst du das mal. Und was völlig legitim ist, beziehungsweise noch eine Sache, genau, wenn du Trost suchst, lese die Psalmen. Hey, wenn du gerade in einer Situation bist, die richtig schwierig ist, die dich herausfordert, wo du denkst, hey, da komme ich gerade nicht weiter, da komme ich nicht raus, wow. Ich möchte dich ermutigen, lest die Psalmen, geh in den Hauskreis, geht gemeinsam durch diese Situation, betet füreinander, geh auch nachher zum Segnungsteam, lass dich segnen. Wir glauben, dass Gott in diese Welt eingreifen kann, uns Lebenssituationen verändern kann. Ganz egal, wo du gerade stehst, Gott kann diese Situation verändern. Es ist völlig legitim, Bibel zu hören. Naja, die ersten Christen hatten auch nur das vorgelesen, also von dem her machen wir halt heute digital. Wenn ich putze, wenn ich koche, wenn ich spüle oder sonst irgendwas, wenn ich mit dem Auto zu den Ranger fahre, dann höre ich Bibel. Ich habe tatsächlich herausgefunden, weil wir das halt gerade jetzt im TSE haben, wir haben gerade den Hebräerbrief. Wenn ich den Hebräerbrief in meiner Bibel-App auf 1,25 Geschwindigkeit stelle, dann kann ich, wenn ich hinfahre und zurückfahre, den Hebräerbrief einmal durchhören. Also von dem her, das ist, nutzt die Zeit, wo ihr unterwegs seid. Es ist so gut, Gottes Wort zu hören. Es ist so gesund für unser Leben. Hey, und ich möchte dich ermutigen, die Hoffnung für alle. Ich habe das nachgeprüft. Man kann die in 92 Stunden laut Angabe durchhören. Das entspricht 122 Serien mit a 45 Minuten. Wenn du also alle drei Tage eine Serie guckst, dann guckst du in einem Jahr die Bibel durch. Okay, also von dem her, das ist so die Vergleiche. Heißt nicht, dass Filme gucken schlecht ist oder sonst irgendwas, darf man alles. Aber ich möchte dich ermutigen, lies Bibel. Ich möchte dich ermutigen, begegne Gott in seinem Wort. Und 15 Minuten am Tag Bibel lesen würde bedeuten, dass du in einem Jahr durch die Bibel kommst. Das sind einfach so die Fakten an Zahlen mal. Wenn bei dir jetzt angekommen ist, ah, der Pastor, der Prediger, der hat schon wieder gesagt, ich muss Bibel lesen. Dann hast du die Predigt nicht so verstanden, wie ich sie gemeint habe. Ich möchte dich einladen, ich möchte werben darum, Bibel zu lesen, weil Gott uns darin begegnet, weil es ein Ruf ist. Und die Begegnung mit Gott ist das Beste, was wir uns vorstellen können, weil sie uns gut tut, weil wir so gemacht sind, weil in uns etwas angelegt ist, was danach ruft, nach dem lebendigen Gott. Die Bibel ist Gottes absolut zuverlässiges Wort. Das haben wir gehört. Sie ist die Quelle, woher wir etwas über Gott und über Jesus Christus erfahren. Und sie beantwortet die zentralen Fragen des Lebens. Und wir leben in einem Land, wo wir freien Zugang haben. Und das dürfen wir genießen. Das dürfen wir, ja, genießen. Gott genießen. Und ich weiß, es ist oft leichter, sich berieseln zu lassen, YouTube, Netflix und was es nicht alles gibt. Und das ist nicht verboten, aber ich möchte dich einladen, weil Gott ruft. Mach's nicht wegen mir, mach's nicht wegen Pastoren, nicht wegen Kirche. Gott lädt dich ein, in seinem Wort, ihm zu begegnen, ihm, dem lebendigen Gott. Christen sind keine Menschen, die einfach nur in die Kirche gehen. Du wirst kein Christ, wenn du in die Kirche gehst. Du wirst nämlich auch kein Auto, wenn du in eine Garage gehst, und du wirst auch kein Fisch, wenn du in Wasser springst. Also Christ zu sein damals hat es bedeutet, Jesus als seinen Lehrer anzunehmen, in die Nachfolge zu gehen, ihm ähnlicher zu werden. Und dafür ist die Bibel maximal hilfreich, weil darin überliefert ist, wie die ersten Christen gelebt haben. Und dazu sind wir eingeladen, Jesus Christus als unseren Lehrer anzunehmen, ihm nachzufolgen, ihm ähnlicher zu werden. Und es bedeutet oft, ja, zu sterben, täglich zu sterben, weil es ein Kampf in uns ist, weil wir manchmal denken, hä, das wollen wir nicht. Aber wir merken, je mehr die Frucht des Geistes in unserem Leben wächst und wir liebevoller werden und Jesus ähnlicher werden, desto gesünder werden unsere Beziehungen, in denen wir sind. Und Gott ist ein Gott der Beziehung. Wir sind gemacht für Beziehung, für horizontale und vertikale Beziehungen. Wenn man das mal so zieht, also die vertikalen und horizontalen Beziehungen, da wo Beziehung möglich ist, das ist am Kreuz. Am Kreuz hat Jesus Christus die Möglichkeit geschaffen, dass Beziehung tatsächlich wieder möglich ist. Und ich möchte enden mit dem, wie Johannes sein Evangelium beendet. In Johannes 21 schreibt er dazu Folgendes. Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in seinem Buch aufgezeichnet sind. Was natürlich schade ist, ne? Ich hätte auch gern gewusst, was Jesus noch alles gemacht hätte. Aber was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Damit würde ich die Bibel auch zusammenfassen. Es ist geschrieben, damit wir glauben, damit wir Leben haben und Zugang zur Quelle des Lebens. Du möchtest im Glauben gestärkt werden? Dann lade ich dich ein. Begegne Gott in seinem Wort. Du suchst Trost, weil du gerade Situationen hast, die richtig herausfordernd sind, dann lade ich dich ein, Gott in der Bibel zu begegnen. Du suchst Antworten, woher wir kommen, warum wir leben, warum die Welt so aussieht, wie sie aussieht und wohin wir irgendwann gehen, Leben nach dem Tod, dann möchte ich dich einladen, Gott in seinem Wort zu begegnen. Du möchtest wissen, ob Gott wirklich gut ist, dann möchte ich dich einladen, dir ein eigenes Bild zu machen. Gott in seinem Wort zu begegnen, gib Gott eine Chance, dir zu zeigen, wie gut er ist, was er getan hat. Ich möchte dich einladen, Bibel zu lesen. Du musst nicht Bibel lesen, sondern du darfst Gott in seinem Wort begegnen. Und ich möchte den Eindruck von Marion unterschreiben und oder nochmal aufgreifen. Gott ruft in sein Wort. Gott ruft, weil er eine Sehnsucht hat, mit dir persönlich eine Beziehung zu haben. Und dazu lade ich dich ein.